Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und so bezeugen die Schriften selbst die Notwendigkeit von Bekenntnis im Leben eines Christen, als ein Mittel, das der Herr uns in seiner Gnade gegeben hat, und auch ein Weg, wie er uns zu sich selber zieht, in seiner Macht. Wie wir uns nun Psalm 51 nähern, möchte ich euch zumindest das sagen. Es gibt viele verschiedene Weisen, wie man Psalm 51 aufteilen kann. Einer meiner Professoren in Jackson hat es in 8 Teile geteilt. Und ich dachte, es wäre wahrscheinlich weise, nicht eine 8-Punkte-Predigt zu halten. Stattdessen werden wir eine 3-Punkte-Predigt haben. Und das Ziel ist, dass wir darüber nachdenken, was göttliches Bekenntnis produziert und was es erreicht. Der Psalm 51 wird oft als Psalm des veränderten Herzens bezeichnet. Andere Theologen bezeichnen ihn auch als den Hauptbußpsalm. Und es ist auf jeden Fall ein Herzschlagpsalm. Es ist ein tiefer Blick in das Herz des Königs David. Es ist ein Teil des 2. Buchs der Psalmen, wo etwa 16 oder 17 Psalmen sind. Das sind alles Psalmen von David. Und auch dieser Teil des Psalmenbuches ist ein Schwerpunkt auf den Tiefen des Mannes, die dieser auch vor Gott darlegt. Und ich möchte euch noch Folgendes sagen, dass wann immer wir zu diesem Psalm kommen, da hat er einen Kontext. Und es ist nicht immer so, dass der Kontext die Botschaft ist, aber der Kontext schafft sehr viel Verständnis für die Botschaft des 51. Psalms. Wenn wir jetzt die Überschrift lesen, das ist Folgendes, und zwar dem Vorsänger, ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. Das meint also, dass dieser Psalm als Antwort oder auch im Kontext von 2. Samuel 11 und 12. 2. Samuel Kapitel 11 und 12. Lasst mich euch erinnern, nur ganz kurz, bevor wir den Abschnitt lesen, weil ich denke, das ist hilfreich. Es ist hilfreich, euch zu erinnern, dass das ja offensichtlich während der Begebenheit mit David und Bathseba geschieht. Das ist, als David sich weigerte, seinen Männern im Kampf beizustehen. Stattdessen war er in seinem eigenen Palast, hat dort gefaulenzt, und als er dann abends aufgewacht ist, das bedeutete, dass er den ganzen Tag durchgeschlafen hat, ist er dann auf seinem Dach rumgelaufen und hat von dort Bathseba gesehen, die gerade ein zeremonielles Bad zur Reinigung genommen hat, um dann den Herrn anbeten zu können. Und das war ja Bathseba, die Frau des Uriah. Und die Schrift beschreibt diesen Mann als eine von den mächtigen Männern Davids. Und Uriah wird auch als einer der Männer beschrieben, die bei David waren, und zwar schon seitdem Samuel ihn gesalbt hatte. Und so war es also einer der treuesten Männer Davids und quasi einer seiner rechten Hände. David hat nun sie begehrt, diese Frau, und hat sie als König zu sich gerufen, und sie hat gehorcht, und dann hat er diese Affäre mit ihr gehabt, und dadurch ist ein Kind entstanden. Und David hat jetzt diesen Skandal vor sich gehabt, den er vor dem Volk verheimlichen wollte. Und deswegen hat er diesen treuen Diener erst einmal vom Schlachtfeld zurückgerufen und hat ihn in seinen großen Palast gerufen und hat ihn ermutigt zu gehen und sich auszuruhen und mit seiner Frau zusammen zu sein und dann wieder zurück auf den Kampfplatz zu gehen. Und als dann Uriah geht, was macht er? Er schläft in dieser Nacht auf der Türschwelle des Palastes. Und dann, wenn er morgens konfrontiert wurde, warum hast du nicht in deinem Haus mit deiner Frau geschlafen? Da hat er gesagt, wie kann ich das machen, wenn die Männer Israels kämpfen? Er war ein treuer Mann. Und so ist David, nachdem er ihn zum zweiten Mal so auf der Türschwelle schlafend findet, da lädt er die Männer ein und sie essen und sie trinken und sie werden betrunken und er versucht ihn immer noch, geh und schlaf mit deiner Frau. Okay, sei intim mit ihr in der Hoffnung, dass auf diese Weise seine Affäre mit Bathsheba bedeckt werden kann. Aber Uriah war ein treuer Mann und ist auch dieses zweite Mal nicht in die Falle gegangen. Und so hat David einen Brief geschrieben und ihn dem Uriah in die Hände gegeben, damit er ihn zurück in die Schlacht mitnehmen würde und ihm seinem Kommandeur übergeben würde. Und David wusste, dass Uriah so treu war, dass er diesen Brief selbst nicht lesen würde. Und Uriah trug mit diesem Brief sein eigenes Todesurteil. Das ist der Brief, in dem David den Anführer dazu ermutigte, Uriah an den schwersten Kampfplatz zu stellen. Und zwar direkt vor dem Wall. Und dann, wenn es schlecht laufen würde und sie Männer verlieren konnten, dass er dann die Truppen zurückrufen würde, sodass Uriah alleine war und sterben würde. Uriah, ein mächtiger, treuer Diener Gottes und auch seines Königs, und er starb und er war ermordet von den Händen eines ungerechten Königs. Und dann kommt der Prophet Nathan, ihr könnt ihn euch auch als einen Pastor vorstellen. Er kam zu David und sprach zu ihm das Wort Gottes, und er brachte ihn dazu, von Sünde überführt zu werden. Er machte es folgendermaßen: Er illustrierte David seine Sünde. Er erzählte eine Geschichte. Da war ein reicher Mann, der hatte alles, was er haben konnte, auch an Tieren. Und er hatte einen armen Freund. Und das, was dieser arme Freund hatte, war nur ein einziges Lamm. Und als dieser arme Mann den reichen Mann besuchte, was setzte der Reiche ihm vor? Sein eigenes Lamm. So hat er das Einzige von ihm genommen, was er hatte. Und als David das hörte, da wurde er zornig und sagte: Wo ist dieser Mann? Und Nathan wandte sich zu ihm, sah dem König in die Augen und sagte: Du bist der Mann, David. Du bist der Mann, der auf diese Weise gesündigt hat. Dieses Lamm war Bathsheba. Und es ist diese Überführung durch das Wort Gottes, die dazu führt, dass Psalm 51 geschrieben wurde. Und es war unter dieser Überführung von Sünde, da er wusste, dass er Gott missfallen hatte, dass er sein Herz ausschüttete und sagt zu dem Vorsänger, und dass das Volk Gottes es singen sollte. Und nicht nur vor 2000 Jahren, sondern bereits seit 3000 Jahren singen wir diesen Psalm. Jetzt lasst es uns diesen Psalm lesen und ihn dann noch gemeinsam betrachten. Psalm 51, Abvers 3. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist allezeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, o Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Das Gras vergeht und die Blume verblüht, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Lass mich noch einmal erinnern, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, diesen Psalm aufzuteilen. Manche sagen, es gibt 3 Teile, manche 5, manche 15. Wenn man diesen Psalm mit einem Brunnen vergleicht und du würdest ihn absteigen, dann kann es sein, dass du nicht mehr herauskommst, denn es ist ein sehr, sehr tiefer Brunnen. Aber ich möchte heute mich auf 3 Punkte beschränken, auch bezüglich des, was wir gerade über Psalmen betrachten, wie sie auch unser Gebetsleben prägen können. Das erste, Bekenntnis ist nicht alleine. Zerknirschung oder Reue ist es, was zu Bekenntnis führt, und Bekenntnis hat als Ziel Reinigung. Also diese 3 Dinge: Zerknirschung, Bekenntnis und Reinigung. Und wir werden die heute betrachten, wie diese Dinge in unserem Herzen eine Rolle spielen und auch in unseren Gebeten, und wie es unsere Gebete auch bereitet, wie es unsere Gebete ausrichtet und beeinflusst. Da gibt es einen Fortschritt auch. Und in gewisser Weise könnt ihr sagen, wenn wir jetzt zum ersten Punkt kommen, dieses Thema der Zerknirschung, das kommt ja gar nicht vor Vers 19. Pastor, du hast doch gerade gelesen, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Absolut, das ist korrekt. Wir hören David das Wort Zerknirschung oder Zerschlagen nicht bis Vers 19 sagen. Aber das ist doch die Substanz dessen, was David zu Vers 1, zu Vers 3 bringt. Was ist Zerknirschung? Ihr könnt es folgenderweise übersetzen, zum Beispiel niedergebeugt sein. Niedergebeugt sein, zum Staub gebracht werden, niedergedrückt werden, überwältigt sein mit Gewicht, wie zum Beispiel ein Baum, der sich an seinem Gewicht, an seiner Last niederbeugt. Zerknirscht zu sein heißt, im inneren Menschen bewegt zu sein. Wenn wir eine bekennende Gemeinde sein wollen, möchte ich euch nahebringen, dass in eurem Privatleben jeden Tag darauf zu achten, dass euer Gebet Bekenntnis enthält. Denn Gott führt uns ja zum Kreuz, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und wenn ich jetzt über Zerknirschung rede, dann rede ich nicht über irgendeine Selbstkasteiung, sowas wie geistlicher Sadismus, wo wir alle Dinge bedenken, die wir je getan haben, und uns dann dafür selber schlagen. Das meine ich absolut nicht. Ich denke nicht das, was David auch dachte, als er hier das beschreibt. Er versucht nicht, für seine Sünden zu sühnen, sondern er bedenkt die Sünden, die er gegen seinen Gott vollbracht hat. Er bedenkt die Sünden, die er gegen seinen Gott getan hat. Und so ist er gebrochen, wie es in dem Vers 19 sagt. Er hat ein zerbrochenes Herz, da ist ein emotionaler Effekt in seinem Herzen und in seinem Gedenken. Da passiert etwas Geistliches in ihm, das ihn dazu bringt, über der Sünde, die er vollbracht hat, sich niederzubeugen. Er schaut der Sünde quasi ins Gesicht. Er sieht seiner Sünde ins Gesicht. Ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben ist, aber ich kenne meines. Ich weiß nicht um dein geistliches Leben im Privaten, aber ich weiß um meines. Ihr kennt die Phrase, die wir oft verwenden, eine Leiche im Keller haben. Das ist oft die Art, wie wir unsere Sünden behandeln wollen. Wir wollen sie wegpacken und sie vergessen. Wir wollen nicht wirklich Vergebung, wir wollen vor allem vergessen, oder? Wir würden unsere Sünden lieber wegpacken, sodass wir sie nicht sehen müssen und dass wir auch nicht daran erinnert werden, dass wir sie getan haben. Oder wir nehmen sie, wir denken drüber nach, wir rationalisieren, wir überlegen, wir suchen Gründe, warum wir das getan haben. Ich hätte diese Sünde nicht getan, Herr, wenn ich nicht mit einer solch streitsüchtigen Frau im Haus leben würde. Herr, ich hätte nicht auf diese Weise gegen ihn gesündigt, wenn du ihn nicht so dumm gemacht hättest. Hat Adam nicht so etwas Ähnliches gesagt, als der Herr ihn in seiner Sünde erwischt hatte? Adam hat quasi gesagt, O Herr, die Frau, die du mir gegeben hast, sie nahm die Frucht und gab sie mir und ich aß sie. Dieses Rationalisieren von Sünde, dieses Nehmen von Sünde, dieses Runterspielen und sie zu verstecken und sie wegzupacken, das ist nicht das, was David tut. Im Leben einer Person, die nicht dazu bereit ist, ihre Sünde anzublicken, und zwar geradlinig, das wird ein Leben sein, das komplett von Bekenntnis leergefegt ist. Denn du bist nie zerknirscht darüber. Du wirst niemals das Gewicht der Sünde fühlen. Es beschwert dich nie. Ich kenne dein privates Leben nicht, aber ich weiß meins. Wann immer ich in den Spiegel des Gesetzes Gottes blicke, dann hat es eine Wirkung auf mich. Denn weißt du, was ich sehe, wenn ich die 10 Gebote lese? Ich sehe diese eine Sache. Das erste, was ich sehe, ist, sagt mir, Nick, du bist ein Sünder. Allein wenn ich durch das erste, zweite, dritte, vierte bis zum 10. Gebot durchgehe, dann sehe ich, ich hab's gebrochen, ich hab's gebrochen, ich hab's gebrochen, ich hab's gebrochen, ich hab's schon wieder gebrochen, ich breche es jetzt gerade, ich hab's heute gebrochen, ich hab's gestern gebrochen. Ein zerknirschtes Herz möchte die eigenen Versagen sehen und sie gebunden dem Herrn hinlegen. So ist zumindest eines, was wir über Zerknirschung sagen können, in diesem Erstreben von Sündenbekenntnis, dass du deine Sünden bedenken musst. Das Westminster Bekenntnis sagt in dem Abschnitt über die Buße zum Leben, dass wir über unsere bestimmten Sünden auch auf eine bestimmte Weise Buße tun müssen. Eine der schmerzhaftesten Dinge, die ich in meinem Leben getan habe, ist, mir Szenen meines geistlichen Versagens wieder vor Augen zu führen. Es ist furchtbar schmerzhaft. Warum ist es so schwierig, sich bei einer Person zu entschuldigen? Du musst es dir wieder vor Augen führen. Du musst es dir nicht nur wieder vor Augen führen, sondern du musst all diese ganze Schuld nochmal tragen. Und das immer sehr schnell bei Streitereien zu sagen, können wir nicht einfach weitergehen? Können wir nicht einfach weitergehen? Der Kern davon ist aber, dass ich das nicht nochmal tragen will. Ich möchte nicht, dass mich das wieder runterzieht und dass mich das wieder in den Dreck bringt und dass mich das dahin bringt, wo ich wirklich bin. Ich möchte es wegsperren. Ich möchte es wie die Leiche im Keller lassen und nicht hochholen. Diese Art von Dingen töten Ehen, zertrennen Freundschaften, entfremden Eltern von ihren Kindern. Aber ich sage euch noch was, sie entfremden auch die Kinder Gottes vom Vater, der im Himmel ist. Wann immer wir unwillig sind, unsere Sünden als das zu sehen, was sie sind, und sie stattdessen wegpacken, dann entfremden wir uns von dem Gegenmittel gegen unsere Sünden, nämlich der Gnade und Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ihr seht, der einzige Grund, warum David jemals zu Vers 3 kam, ist, dass er seine Sünde nicht verbirgt. Er kann es gar nicht. Was ist in David geschehen? Sein Pastor kam zu ihm. Er nahm das Wort Gottes und hat es seinem Herzen vorgesagt und hat ihn dadurch in den Staub gelegt. David fühlt das Gewicht des Zeugnisses über die Sünde dieses Mannes und sagt, wo ist dieser Mann? Wir müssen diesen Mann dem Gericht zuführen. Und Nathan sagt, du bist dieser Mann. Unsere Zerknirschung heißt, wir müssen ein Volk sein, das unsere Sünde in die Augen blickt, dass wir sie ansehen und dass wir zulassen, dass sie uns binden, damit wir zum Herrn rennen. Als David nun in Vers 3 sagt, was sagt er da? Der erste Vers, nachdem er in dieser furchtbaren Sünde gefangen wurde, O Gott, sei mir gnädig. Seht ihr, David weiß etwas über seinen Gott. Sein Gott ist kein Gott, der seine Augen vor den schrecklichen Taten seines Volkes verschließt. Er weiß, dass Gott Bescheid weiß. Er ist unter dem Gewicht seiner Sünde gebunden. Er ist ein Mann, der nun gebrochen ist und zerknirscht ist. Sei mir gnädig, o Gott. Und was sagt er? Sagt er es, weil ich dein König bin, weil ich dir treu war, weil ich deinem Volk gedient habe, weil ich dir gedient habe, weil ich ein militärischer Hauptmann bin und weil ich im Krieg gekämpft habe? Nein, er sagt: Sei mir gnädig nach deiner Güte, nach deiner beständigen Liebe. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Ich möchte was zeigen, was ihr vielleicht nicht schon gesehen habt darin. Sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Sünde und reinige mich von meiner Sünde. Wie weiß David davon? Er trägt sie. Das Wort des Herrn hat auf den Christen einen Einfluss. Deswegen ist der angemessene Platz für das gemeinschaftliche Sündenbekenntnis der Gottesdienst, wo das Wort Gottes gelesen wird. Es wird gepredigt. Und es hat eine Wirkung auf uns. Und es sollte auch diesen Effekt haben. Es sollte uns zeigen, wie sehr wir bedürftig und überwältigt von Sünde wir sind. Zerknirschung. Zerknirschung ist ein angemessener Zustand vor dem Bekenntnis. Zweitens, David bekennt. Das ist der Kern, den wir heute Abend studieren. Dieses Bekenntnis einer Sünde ab Vers 5. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Ich möchte sagen, dass es hier zwei verschiedene Seiten von Davids Bekenntnis sind. Es ist ein verschiedener Effekt in dem Bekenntnis. Das erste ist, David hat seine Sünde als seine eigene Sünde bekannt. Er hat sie nicht nur getragen, er hat sie nicht nur ihren Druck gefühlt, sondern er sagt, es ist meine Sünde vor dem Gott des Himmels. Das ist ein Unterschied. Bei den anonymen Alkoholikern heißt es immer, der erste Schritt, um das Problem zu lösen, ist anzuerkennen, dass du ein Problem hast. Es gibt einen Sinn, in dem das biblisch korrekt ist. David geht mit seiner eigenen Sünde um und sagt, ich weiß meine Übertretungen. Meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Nochmal, es ist, weil David ist überwältigt von dem Gewicht der Sünde, vom Gewicht der Sünde. Aber seine Bekenntnis ist nicht nur das Akzeptieren seiner eigenen Sünde und das Zugeben seiner eigenen Sünde und das Annehmen als seine Handlung, sondern zweitens ist es auch so, dass er bekennt, gegen den Heiligen Gott des Himmels gesündigt zu haben. Das sind die zwei Handlungen des Bekenntnisses. Ich bin der Sünder und ich habe gegen dich gesündigt. Man kann sagen, das sind zwei Teile einer sehr gottesfürchtigen und annehmbaren Entschuldigung, oder nicht? Ich habe etwas gegen meine Frau getan. Und das Erste ist, was ich tun muss, nicht zu sagen, tut mir leid, dass du jetzt so davon abgestoßen warst. Tut mir leid, dass das, was ich getan habe, einfach nur dich abgestoßen hat. Tut mir leid, dass es so gewirkt hat, als wäre ich hart oder harsch gewesen. Denn das schiebt das Problem von mir weg zu ihr. Sondern das Erste, was ich zu ihr sage, ich weiß, dass ich dir gegenüber mich falsch verhalten habe. Ich habe dich verletzt. Ich habe das gemacht. Ich habe das gegen dich getan. Gegen dich habe ich falsch gehandelt. Ich habe dich verletzt. Ich bin der, der eine Hand auf dein Leben angelegt hat, an deine Freude, an deine Erfüllung. Wann immer der Christ zum Herrn kommt im Bekenntnis, dann nimmt er seine Sünde für sich in Anspruch und bekennt, dass er gegen den Herrn des Himmels gesündigt hat. Wir lesen diese bekannten Worte in Vers 6 von David. Er sagt, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was bös ist in deinen Augen. Nun, die allgemeine logisch denkende Person würde sagen, Moment, warte mal, David, jetzt mal ernsthaft. Du bist auf dem Dach, schaust auf eine Frau, ihr Name ist Bathseba. Du hast sie in deine Kammer gerufen und du hast ein Kind mit ihr gehabt, das das Opfer des Zornes Gottes ist, das ist bei der Geburt gestorben. Das sind zwei, die du gegen die gesündigt hast. Du hast ihr nachgelüstet. Du hast ihre Ehe gebrochen, du hast sie verletzt. Du hast sie zu einer Ehefrau gemacht, die ja einen toten Ehemann hat. Du hast ihn getötet. Zwei Menschen. Was ist mit Uriah, David? Hey, David, was ist mit deinem Kommandeur, den du da mit reingezogen hast? Was ist mit all den Menschen von Israel, die du als untreuer König verletzt hast? Mit deinen lüsternen Augen und deinen unreinen Gedanken. Was ist mit all denen, David? Hier steht nur der Herr, gegen den Herrn hast du gesündigt? Ich denke, was David hier sagt, ist, im Kern von alledem ist seine Sünde gegen den Herrn in folgender Weise. Er hat nicht geglaubt an das, was der Herr ihm als sein Besitz gegeben hat, dass das gerecht und heilig ist. Er hat Gottes Vorsehung und Versorgung angespuckt und er hat sich von den Dingen abgewendet, die Gott ihm gegeben hat. Und er ist nach den Dingen, hat er gelüstet, die er nicht hat. Er wollte eines anderen Mannes Frau haben, weil er nicht mit den Frauen zufrieden war, die er selbst hatte. Er hat gegen den Herrn gesündigt in seinem Herzen. Von ihm hat er sich abgewendet in der Versuchung seines Fleisches. Er ist auch nicht sein eigener Mann. Er ist der Gesalbte des Herrn auf dem Thron Israels. Er ist der eine, den der Herr gesandt hat, der vor dem Herrn steht und der für den Herrn spricht inmitten des Volkes. Deswegen kann David sagen, gegen dich alleine habe ich gesündigt. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Teil unseres Bekenntnisses, dass wir sehr ernst sein und dass wir sehr gut drüber nachdenken müssen, wie haben wir es getan? Es heißt nicht, dass David nicht gegen die anderen Leute gesündigt hat, aber seine Hauptsünde war, den Herrn des Himmels zu verwerfen und ihn anzugreifen. Lasst uns darüber ehrlich sein. Gegen den Herrn habe ich gesündigt. Gegen den Herrn habe ich Böses getan. Es ist gegen den Herrn, dass ich meinen Rücken abgewendet habe. Und vor allem all dem weg, was er mir gegeben hat. Seht ihr, sein Bekenntnis ist Beweis seiner Überführung, die tief in sein Herz hineingeschnitten hat, über die Dinge, die er gegen den Herrn getan hat. Seht ihr, David ist in seinem Bekenntnis konfrontiert mit der Realität, dass der Gott, gegen den er gehandelt hat, nicht nur ein Gott ist, sondern ein gerechter Gott und ein heiliger Gott. Und David sieht und fühlt, dass er Gericht und Strafe verdient. Das ist das, wo Davids Bekenntnis hineingeht. Er ist auf seine Knie gebracht über das, was er gegen den Herrn des Himmels getan hat. Deswegen ist das nicht der Psalm von Davids Entschuldigung oder Verteidigung, sondern von Davids Buße. Ich möchte euch auch noch darauf hinweisen, ihr habt nicht David, wie er jetzt ausweicht oder es ablenkt. Er sucht jetzt nicht irgendeinen Ausweg, nach dem Motto, wieso hat jetzt die Frau auf dem Dach gebadet? Das ist nicht das, was er sagt. Sondern er akzeptiert es als seine eigene Sünde. Und ich möchte euch noch Folgendes sagen. Bekenntnis ist so viel mehr als nur ein Wiederholen und ein Wiederhervorholen und ein Überwältigtsein und Zerbrochensein von dem Gewicht der Sünde. Bekenntnis meint nicht, du trägst deine Sünde und behältst sie. David wusste, dass sein Gott gerecht ist, aber er wusste auch und zählte darauf, dass sein Gott barmherzig ist. Als David hier in sein Bekenntnis hineinkommt, ist das Erste, was er macht, er bittet den Herrn um seine Gnade. Es ist, als hätte David diese Idee von der Heiligkeit Gottes hat, dass er so, als er da anfängt, über seine Sünde nachzudenken, dass er weiß, dass er kein Recht hat, zum Herrn des Himmels zu reden, aber dass der Herr barmherzig sein würde, ihn zu hören, weil er ein ungerechter Mann ist und dass er glaubt, dass der Herr gnädig sein würde. Christen, der Grund, warum wir unsere Sünden bekennen, ist nicht, weil wir uns selbst irgendwie erheben wollen oder dass wir unsere Sünden selber wiederholen wollen oder dass wir unsere eigene Sühnung vollbringen wollen, sondern weil wir diese Sünde vor Gott bringen als ein Volk, das überwältigt ist von einem Gott, der gnädig ist und der willens ist, uns zu vergeben. Unsere furchtbaren Sünden von Ehebruch und Mord. Wir bekennen unsere Sünden, wir kommen in der Hoffnung, dass Gott uns vergeben wird. Deswegen bekennen wir unsere Sünden. Am Beginn unseres gemeinsamen Gebets, des Bekenntnisses, sagen wir, O Herr, du bist ein Gott der Gerechtigkeit und der Gott der Gnade. Wir hängen an dieser Idee, dass Gott sich daran gebunden hat, uns unsere Sünden zu vergeben, die wir gegen ihn begangen haben. Alles, das nicht Gottes Gnade im Sündenbekenntnis bedacht ist, eine Art von furchtbarer, falscher Religion, die dich nur in Werkgerechtigkeit gefangen hält und in deiner Sünde. Seht ihr, er bringt seine Sünde vor den Herrn und er ist mit ihm im Gebet intim. Und es ist, als würde David jetzt zum Thron Gottes kommen und er bringt in diese Kammer nur einen Anstoß und erwartet nur einen Lohn. Das bringen wir an den Tisch des Lammes, wir bringen Sünde. Das ist das, was der Christ immer wieder sich erinnern muss. Deswegen kommt der Christ vor das Kreuz. Wo kommt der Christ zum Kreuz? Er kommt zum Fuß des Kreuzes, so wie der Pilger, der den Berg hochklettert. Und wo kommt diese Sünde hin? Vor das Gesicht Jesu Christi, um Gnade zu bekommen. Um Gnade zu bekommen. Seht ihr, David will nicht irgendwas verbergen, sondern er sagt, siehe, meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Es ist nicht nur so die Sünde, die ich mit Bathseba getan habe, sondern jede Sünde, die ich je getan habe. David möchte nicht eine Sache verbergen. Er bekennt auch bestimmte Sünde auf bestimmte Weise. Aber in Vers 9, da verletzt er dich auf den Herrn. Entsündige mich, wasche mich, lass mich Freude und Wonne hören. Erschaffe in mir ein reines Herz. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. David kommt im Bekenntnis und er bringt diese Anstöße vor den Herrn und er legt sie vor ihn hin und er befreit sich von der Last vor Gott, der ihm vergibt, der dem Sünder die Sünden vergibt. Das ist das Evangelium, Christen. Wenn ihr vor das Kreuz kommt von Jesus und eure Sünden trägt und wenn ihr sie, all die Dinge, die ihr getan habt, wenn ihr sie zu ihm bringt und ihr bringt sie vor ihn und legt sie ab. Der zerbrochene Sünder liegt am Boden und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bieten wir sie ihm dar, dass er sie uns wegnehmen möge. Denn es ist zu viel für uns, sie zu tragen. Sie brechen uns. Sie zerbrechen uns. Wo geht ein Christ hin, wenn er gerade erst gesündigt hat? Das wahrscheinlich Letzte, was du tun willst, wenn du gerade erst geflucht hast vor deiner Frau, deinem Mann, deinem Freund, deinem Kind. Das Letzte, was du tun willst, ist auf die Knie zu gehen. Beschämt von deiner Sünde möchtest du nicht vor den Herrn kommen. Aber lass mich dir sagen, Freund, der Herr war da, als du es getan hast. Er war auf diesem Dach, als David all seine Lust geschaut hat Und er war auch in der Kammer, als diese Affäre geschehen ist. Er war da in deinem Auto, als du diesen Gedanken hattest und dachtest, es sieht niemand. Du laufst an deinem Nächsten vorbei und sagst nichts und es gab keinen Beweis von dem Gedanken, aber es war eine blutige Masse, die aus deinem Herzen herausströmt gegen den Nächsten. Der Herr sah es. Das Bekenntnis ist etwas, das der Herr seinem Volk gibt, um alle unsere Sünden zu ihm zu bringen und gereinigt zu werden und frei davon zu werden. Das ist das, wovon das Kreuz Christi handelt. Er trägt unsere Sünden. Christus wird zerknirscht durch unsere Sünden, trägt sie am Kreuz, trägt das Kreuz auf den Berg, trägt die Sünden auf seinem durchgrabenen Leib und trägt den Zorn Gottes am Kreuz. Christen, bekennt eure Sünden, bekennt sie schnell und oft und bekennt sie ernsthaft und zerknirscht. Der Herr ist gut, der Herr ist gut. Lasst mich noch eine andere Sache sagen, um nur sicher zu sein, euch dran zu erinnern. Bekenntnis ist nicht etwas, das nur für den Neubekehrten gilt. Wir können uns selbst verwirren und können das denken, gell? Ja, ich habe meine Sünde bekannt. Heute 1997, 3. Dezember, 7 Uhr abends. Es war eine wunderbare Predigt. Er hat mich mit der Schrift in die Ecke getrieben und ich habe die Sünde bekannt. Ich habe meine Sünde bekannt und ich wurde gerettet. Wunderbares Zeugnis. Aber David war der Gesalbte des Herrn für Jahrzehnte. Er war ein Mann, der mit dem Herrn wandelte und vor ihm tanzte in Freude, und er erlebte die Gnade des Herrn. David war der gesalbte König auf dem Thron vor dem Herrn für Jahrzehnte, als diese Sünde geschah. Bekenntnis ist eine fortdauernde, reguläre, befreiende Sache im Leben eines Christen, die Gnade Gottes zu erfahren. Warum zerschlägt und tötet der Herr ihn nicht? Der Herr löscht ihn nicht aus. Der Herr nimmt ihm nicht einmal seine Autoritätsrolle weg und seine Macht. Der Herr hört sein Bekenntnis. Der Herr vergibt ihm, hört Nathan und sein Zeugnis. Der Herr hat ihm vergeben. Denn er hat das Kommen Jesu Christi erwartet. So haben wir Bekenntnis, aber es ist noch etwas, das dem Bekenntnis folgt. Und das sollten Christen immer im Auge behalten. Du kannst es in unserem normalen Sündenbekenntnis hören, wenn wir uns als Gemeinde zur Anbetung versammeln. Oft beten wir um Umkehr. Lass uns ein Volk sein, das Buße tut. Reinige uns. Mach uns weise. Bereite uns vor auf den Tag der Wiederkunft Christi. Das sagte auch David. Er betet für Reinigung und er erwartet auch, dass das geschieht. Wann immer David seine Sünde bekennt, die Antwort auf sein Bekenntnis ist das aktive und mächtige Wirken Gottes in ihm, um ihn zu heiligen. Vers 9. Entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Das ist das Bild von dem Priester, der den Hyssop-Büschel in das Sühnungsblut taucht und damit das Volk Gottes besprengt. Reinige mich mit Hyssop, so werde ich rein sein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge all meine Missetaten. Ich frage mich, ob ihr diese Sprache von Tilgen, Austilgen versteht. Die Zeit, in der wir leben, haben wir diese wunderbaren Computer. Und wenn wir was eintippen, wenn wir jetzt eine E-Mail schreiben an Freunde oder auf unseren Telefon, wenn wir eine Textnachricht schreiben, vielleicht benutzt ihr nicht, wenn ihr noch Text verwendet und nicht nur diese Smileys, wann immer ihr einen Fehler macht, irgendwas Falsches schreibt, dann könnt ihr immer die Rücktaste drücken und könnt das löschen. Aber in den Tagen des Alten Testaments und auch im Neuen Testament bis hin zum 16. Jahrhundert, die Zeit der Reformation, war das nicht möglich. Ihr hattet keinen einfachen Weg, um Text zu löschen. Wenn ihr etwas geschrieben habt, dann habt ihr es auf Kalbsleder geschrieben oder auf Papyrus und ihr habt es mit Tinte geschrieben. Und es war einfach da. Es war hineingepresst in den Fasern drin, die das auch festgehalten haben. Und dann gab es besondere Menschen, ich weiß jetzt nicht, wie die hießen, aber die konnten einfach diesen Text hinwegnehmen. Und das, darum bittet David. Er sagt nicht einfach nur, kratz es durch oder streich es durch, sondern entferne diese Missetat meiner Schuld. Warum sagt er tilgen? Die haben die Tinte mit etwas, was die Tinte aufsaugt, haben sie die Tinte aus dem Papier entfernt. Und dann war es weg von dem Ort, wo es vorher war. Und David bittet um die Reinigung seiner Seele, er bittet um das Werk des Heiligen Geistes, entferne meine Sünde und seine Folgen, stoppe mein Sündigen und entferne meine Schuld. Das ist die ganze Darstellung hier. Schaffe in mir ein reines Herz. Ich möchte euch eine Sache sagen, mit der ich immer konfrontiert werde, wenn ich diesen Abschnitt lese. Schaffe in mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Innern. Diese Anschauung von Heiligung ist nicht einfach nur durch Schwitzen, durch Arbeit, weil der Herr halt hilft, sondern er bittet, o Herr, schaffe in mir ein reines Herz, denn ich kann es nicht tun. Dieses Bekenntnis treibt ihn dazu, auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes sich zu verlassen, die ihn verändert und die ihn angenehm macht vor einem heiligen Gott. Und jetzt Vers 13. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Wisst ihr, das, was dem Volk Israel geschah, wenn sie gegen den Herrn sündigten und anderen Göttern nachliefen und dann diese Götzenstatuen auf den Höhen abbauten, was lesen wir dann, bevor das Volk in das Exil geführt wurde? Der Heilige Geist, der über ihnen schwebte, die Shechina-Herrlichkeit in dem Heiligtum, im Allerheiligsten, ging hinweg. Es ist eine schreckliche und grausame Sache, sowas in der Art zu erfahren. Und es ist etwas, von der ich dir, Christ, sagen kann, dass du absolut nicht auch nur ansatzweise einen Grund, dich darum zu sorgen, denn es ist absolute Sicherheit für den Heiligen in Christus Jesus. Das, was dich gerecht macht, ist sein Gehorsam und nicht dein eigener. Der Heilige Geist ist dir gegeben, um nicht in einem Tempel zu sein, über der Bundeslade, sondern in deinem Herzen, um mit dir zu sein, morgens und abends und an jedem Tag. Der Herr wird dich nicht verwerfen. David betet, o Herr, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Er ist ängstlich davon, von Gott völlig verworfen zu werden. Aber wir haben heute Morgen gelesen, dass es ein guter Hirte ist, dass Gott ein guter Hirte ist, der seine Schafe nicht verwirft. So gibt es die Angst davor, aber unser Bekenntnis lässt uns auch unsere große Dankesschuld bedenken, dass wir überhaupt Zugang haben zu seinem Heiligen Geist. David gibt dann die positiven Folgen, die ein Mann erlebt, wenn er seine Sünde bekennt und auch aus der Sünde herausgeholt wurde, oder zumindest, dass ihm vergeben wurde. Die Verse 15 bis 21. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Als David von dem rede, da sagt er, o Herr, wenn du ein Werk in mir tust, wo ich sogar weiß, dass ich ein Mann bin, ich bin ein großer Sünder, ich werde dir dienen als ein demütiger Knecht. Ich werde gehen und ich werde ein Evangelist sein für die Nation. Ich werde ein Diener deines Volkes sein. Ich werde reden. Ich werde reden von deiner Gnade, o Herr. O Herr meiner Rettung. Was für eine große und wunderbare Sache, die David hier bedenkt. Wann immer du deine Sünde bekennst, dann gibt es etwas, was in dir passieren sollte. Wenn du es bedenkst und die Dinge bedenkst, wo du noch nicht Sieg gehabt hast und die Dinge, wo der Herr dir bereits Sieg geschenkt hast, und wenn du dann zu ihm gehst im Gebet und vor sein Angesicht trägst und der Platz, wo das immer dich hinführt, es bringt dich den gleichen Weg Jesu herab, die Via Dolorosa, der Weg Christi hinab und hoch zum Kreuz, um dort von der Last frei zu werden am Fuß des Kreuzes und dann aufzustehen, um das Werk Christi zu tun. Weißt du, dass es niemals einen Prediger gab oder Evangelisten oder Apostel oder Jünger, irgendein Christ, der jemals von Gott auf große Weise gebraucht wurde, der nicht also auch ein großer Sünder war, der von seinen Sünden befreit wurde durch das Blut Jesu Christi, dem vergeben wurde. Es ist so wahr, Billy Graham hat gesündigt, ich habe gesündigt, alle unsere Vorväter haben gesündigt. Die, die gegangen sind, um große Dinge zu tun, sind die, die von ihrer Sünde befreit wurden durch das Bekenntnis, um auch das Werk des Heiligen Geistes an sich zu erleben, das reinigt und heiligt, um sie für das Werk des Heiligen Geistes, für das Werk vorzubereiten, das sie dann im Königreich Gottes auch taten. Bekenntnis ist nicht etwas, das übersehen werden sollte oder als unwichtig oder nicht nützlich für das Königreich, sondern Bekenntnis ist etwas, was oft und täglich getan werden sollte. Bestimmte Sünden auf bestimmte Weise bekennen, um auch bestimmte Gnade zu empfangen. Lass mich dich ermutigen. Lass mich einfach nur sagen, es ist mein Gebet, dass der Herr deine Bekenntniszeiten segnen möge und dass er dich erinnern möge an die Kraft des Kreuzes, dass er dich erinnern möge an die Vergebung und dass der Herr dich stärken möge um seines Reiches willen. Lasst uns beten. O Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das Werk und den Einfluss, den das Wort in unserem Leben hat. Herr, du hast es benutzt, um uns zu überzeugen, zu überführen von dem, was wir falsch tun. Und auch deine Heiligkeit darzustellen, auch entgegen all dem, was wir gegen dich getan haben. O Herr, auch deine Liebe zu zeigen und deine Leidenschaft, die du uns gegenüber hast und dass du uns auch hörst, wenn wir unsere Sünden bekennen. O Herr im Himmel, wir beten, dass du uns ein Volk sein lässt, das nicht Angst davor hat, vor deinen Thron zu kommen und die Sünde zu bekennen, sondern dass wir rennen zu dir. Dass wir kommen, dass wir erwartungsvoll kommen und ich bitte, dass, wenn wir unsere Sünden bekannt haben, dass wir auch gereinigt werden durch dein gnädiges Werk. Herr, wir beten, dass du uns ein bußfertiges Volk sein lässt und dass du uns hilfst, die Sünde zu hassen und Gerechtigkeit lieben mögen. O Herr, wir beten, dass du uns hilfst, ein Volk zu sein, dass wir sein mögen wie David, dass wir deinen Dienst empfangen dürfen und dass wir dann auch dementsprechend handeln dürfen und dass wir die Gnade empfangen dürfen, die du uns dadurch gibst. Amen.